herzlich willkommen bei Überpop.
Der Podcast über Popkultur.
Mit Jörn Thesen.
Und Fabian Thomas.
Hallo und herzlich willkommen bei Überpop. In dieser Folge besprechen Fabian Thomas und ich, Jörn Thesen, die Serie The Mandalorian, verfügbar auf dem gerade diese Woche gestarteten Streamingdienst Disney+. Die Serie ist im Star-Wars-Universum angesiedelt und zitiert das Western-Genre und wartet unter anderem mit Gastschauspielern wie Werner Herzog auf. Jetzt geht's los. Ich würde versuchen, würde sagen, wir versuchen es vielleicht erstmal spoilerfrei, so ein bisschen über das Setting zu reden, über die Machart und wie es uns gefällt, ehe wir dann ans Eingemachte gehen und und darüber reden, worüber die Welt eigentlich schon seit November, Dezember redet, als das in Amerika Premiere hatte. Wie gefällt dir denn The Mandalorian bisher?
Sehr gut. Also ich habe jetzt, wie du schon gesagt hast, die ersten drei Folgen mir angeguckt und bin, soweit ich das also jetzt schon sagen kann, von dem Setting, von der Stimmung her sehr angetan. Was ich mag, es ist so ein bisschen diese düstere Optik, die man auch von den alten Star Wars Filmen kennt. Es ist alles so ein bisschen kaputt, es ist alles so ein bisschen aus den Fugen. Auch ich finde auch die Prämisse sehr gut, dass es ja zeitlich nach der Zerschlagung des Imperiums spielt und aber trotzdem immer noch so die Reste des Imperiums zu spüren sind. Und auch dieser Außenposten, auf dem es spielt, da gibt es ja eindeutige Hinterlassenschaften des Imperiums noch. Dann hat es halt so ein bisschen so diesen Western-Style auch, was ich auch mag. Und ja, was mir am besten gefallen hat, also es ist halt relativ straightforward, ne? Also es ist halt so einfach so dieser Bounty Hunter Topos, der da durchgespielt wird. Aber was mir eigentlich am besten gefallen hat, ist, dass es sehr, sehr liebevoll sich einfügt in den Star Wars Kosmos. Du siehst dauernd Figuren durchs Bild laufen, die dir irgendwie bekannt vorkommen. Es gibt Szenen, die in so einer Bar in Bars spielen, die alle so ein bisschen an Mos Eisley erinnern und auch einfach, wo sie sich sehr, sehr bewusst, aber auch ohne es zu sehr raushängen zu lassen, einfügen in das Gesamtbild. Und man hat dann so ein bisschen das Gefühl, gerade so, was jetzt die ersten Erlebnisse oder die ersten Geschehnisse jetzt in der Serie angeht, es wird so ein bisschen man bekommt ein bisschen mehr Einblick auch in diesen Kosmos. Konkret ja, jetzt, was zum Beispiel so ein Volk wie die Jawas betrifft.
Das ist, glaube ich, in der zweiten Folge, wo die ein bisschen mehr drin vorkommen.
Ja, und das mochte ich sehr gerne, weil es halt so ein bisschen den Spirit der alten Star Wars Filme da so nochmal so evoziert.
Ja, also man könnte natürlich jetzt auch böse sagen, da werden halt einfach Versatzstücke verwendet, um auf Nostalgie zu spielen. Und das kann man durchaus auch sagen, ja. Aber ich finde, es macht es trotzdem gut. Und es macht es jetzt nicht so wie Rogue One, wo dann so zwei Leute durchs Bild laufen, die dann später Luke Skywalker auf Tatooine begegnen. Also das ist nicht so platt, hier, kennst du, erinnerst du dich? Sondern es ist halt eben so.
Es hat eine Eigenständigkeit.
Ja, und es nutzt
auch
das Setting.
Glaube ich, daran liegt, dass es historisch auch nach halt den ganzen Filmen spielt. Also den nach der Originaltrilogie spielt und dann vielleicht so eine, es ist schon auch, steckt auch ein bisschen Nostalgie drin, aber keine so abgeschmackte, sondern eher so eine wehmütige Nostalgie, dass man denkt, ah ja, klar, so, das sind so die Reste von dem, was man da in dem, oder so ein bisschen so, es hat so ein bisschen was, also ein bisschen was Melancholisches auch. Also ich finde, das ist auch sehr, ein sehr bestimmendes Gefühl, was ich hatte, ist auch, dass es so, und das liegt auch für meine Begriffe sehr stark an der Musik, die
ja.
durchaus so ein bisschen sowas, so einen melancholischen und auch, aber auch sehr düsteren Touch hat. Also die Musik hat mir wahnsinnig gut auch gefallen.
Weißt du, wer die gemacht hat?
So ein Schwede, ne?
Ja, Ludwig Göransson. Ja, der seines Zeichens als, meine Güte, der ist jünger als ich, 84 geboren, der hat bei Community viel Musik gemacht und hat dadurch auch die Connection wahrscheinlich zu Donald Glover, mit dem der nämlich auch, für den der auch hier dessen Musik als Childish Gambino mitproduziert. Und der hat den Soundtrack für Black Panther gemacht und dafür auch schon einen Oscar gewonnen und auch einen Grammy. Hat ansonsten Venom, die Creed-Filme, Fruitvale Station, also der hat schon einiges als Soundtrack-Komponist, als Filmmusikkomponist bearbeitet. Ludwig Göransson heißt es übrigens richtig, lese ich gerade in der Lautschrift. Oder? Ja, Göransson sieht so aus. Göransson? Komisch, naja, vielleicht weil das ja, angliziert hat. Ja, der, und mir gefällt auch die Titel, ich finde, das hat alles so einen leichten Western-Touch. Was ich, woran mich das Ganze erinnert hat, und das ist jetzt ein sehr spezieller Bezug vielleicht, ich habe als Teenager in den 90er Jahren auch das Star Wars Rollenspiel gespielt. Also das ist das Pen and Paper, also das Rollenspiel, also mit Stift und Papier und Würfeln und das habe ich, glaube ich, noch bis heute, das Regelbuch davon. Da konnte man auch wahlweise zwischen den Filmen spielen oder auch nach der damals einzigen Trilogie, die es gab. Da hat man eben auch seine eigenen Star Wars Stories erzählt. Da ging es dann auch nicht immer darum, das Imperium zu stürzen oder den Todesstern zu zerstören, sondern eben auch um vollkommen andere Stories. Auch wenn natürlich das Imperium sich anbietet, das drin vorkommt, aber es können genauso gut irgendwelche Verbrecherbosse vorkommen oder und so weiter. Da war man tendenziell auch jetzt nicht irgendwie der heldenhafte Pilot der Rebellenallianz, weil das macht nicht so viel Spaß, wenn du in einer Militärorganisation bist als Rollenspielcharakter, sondern im Idealfall warst du natürlich Schmuggler oder Kopfgeldjäger oder sonst irgendwie. Du kannst natürlich alles spielen in so einem Rollenspiel, aber vom Setting und von der Story her, auch du bist natürlich auf ein Stück weit auf Versatzstücke angewiesen als Referenzpunkte, einfach um so eine Welt, so eine Stimmung zu kreieren. Kreist natürlich aus Sachen zurück, die man aus den Filmen kennt, aber so wie das hier gemacht ist, muss ich sehr daran denken, was eben Star Wars alles kann, was ich mit Star Wars verbinde. Und das finde ich halt so lustig, dass so bitter ich jetzt im Nachhinein die Disney Star Wars Filme sehe, einfach weil es so unstimmig ist, umso mehr mag ich den Mandalorian und habe das Gefühl, das könnte fast so das Beste sein, was seit den drei Originalfilmen an Star Wars Content produziert worden ist. Und dazu muss ich jetzt sagen, ich habe nie die Zeichentrickserien gesehen. Ne? Also ich kenne jetzt Clone Wars nicht und Rebels nicht. Kann sein, dass das ganz toll ist, aber das wissen andere Leute eventuell besser als ich.
Also ich... Wie gesagt, ich bin ein bisschen gespannt auch, wie es weitergeht, weil ich habe so ein paar durch so ein paar Wikipedia-Recherchen und so mich schon selbst ein bisschen gespoilt und weiß, was für Charaktere bzw. welche Schauspieler noch kommen,
ja,
auf die ich sehr gespannt bin. Vielleicht noch so eine Sache, da können wir ja dann auch so ein bisschen so auf die anfängliche Handlung zumindest eingehen. Ich fand das Pacing irgendwie sehr, sehr interessant, weil es ja doch gefühlt in den Folgen total unterschiedlich viel passiert und sie alle aber doch relativ ähnlich lang sind. Es sind ja alle so 40 oder 50 Minuten lang. In der ersten Folge zum Beispiel wird sich sehr viel Zeit genommen, das alles erstmal so zu etablieren und dann werden die anderen Kopfgeldjäger gezeigt, es wird so ein bisschen diese Bar gezeigt, wo die Aufträge verteilt werden. Es wird so exemplarisch so ein Auftrag des Mandalorian gezeigt. Dann kommt die Begegnung mit seinem Auftraggeber, mit dem Client. Und dann geht es eigentlich so Schlag auf Schlag. Und dann, also was mir aufgefallen ist, ist, dass zum Beispiel in der zweiten Folge es eigentlich ein Thema gibt, nur eine Handlung gibt, die sich um diesen Riesenochsen
Ja,
dreht. Ne?
ja, ja.
Und dann in der dritten Folge wiederum ist dann der Bogen so ein bisschen geschlagen. Da wird so eine, also in diesen drei Folgen insgesamt wird so eine Handlung so ein bisschen zugemacht. Das fand ich ganz gut.
Ja, also das kann ich dir jetzt schon verraten und das ist auch etwas, was mir persönlich gefällt an der Serie. Ist, dass die zwar eine fortlaufende Handlung hat, die sich über die gesamte Staffel erstreckt, aber dass ansonsten so eine sehr episodischer Aufbau ist, dass du jede Folge theoretisch gucken kannst, ohne die da vorhergegangene gesehen zu haben. Und dadurch hast du jedes Mal eine kleine abgeschlossene Geschichte. Und das, obwohl die Folgen relativ kurz sind. Die sind ja eher so eine halbe Stunde, 40 Minuten maximal. Also wenig, also nicht bei einer Stunde. Was ja mittlerweile, ja, weil für so ein Format hätte man ja durchaus sagen können, nee, wir machen eine Stunde. Dafür finde ich, sieht es einfach super aus. Und das ist auch faszinierend. Das habe ich erst im Nachhinein gesehen. Da muss ich nochmal gucken, ob ich da nicht auch ein paar schöne Videos finde, wo man das gut sieht. Was für Technik, die das gemacht haben. Was bei Mandalorian zum ersten Mal richtig stark zum Einsatz kommt, sind virtuelle Sets. Also das ist nicht mit, ja doch schon mit CGI, aber es ist so gemacht, die haben einen riesigen LED-Bildschirm, vor dem die drehen. Und damit können die komplette Sets produzieren, die live gerendert werden, mit Hilfe von der Unreal Engine aus dem Videospiel. Und die Hintergründe bewegen sich relativ zur Kamera, sodass man ein Live-Bild hat und die Schauspieler können mit dem Setting interagieren und darauf reagieren und wissen, wo sie sind. Sie stehen nicht in der grünen Hölle, sondern sie stehen halt eben in so einem Halbkreis von einem Bildschirm und dann können die da so eine Wüstenszenerie projizieren und das Licht und der Hintergrund spiegelt sich dann auch realistisch auf so einer Rüstung wieder. Und das geht nicht nur das, es ist nicht nur so weit, sondern es sind nicht nur so offene Weiten, sondern auch selbst die Szene, in der Werner Herzog als Klient mit dem Mandalorian interagiert, selbst dieser Innenraum, selbst das ist aus dem Computer. Das ist echt faszinierend, weil die dadurch viel mehr Möglichkeiten haben, alle möglichen außerirdischen Szenerien zu zeigen, aber eben auch selbst so eine Innenraumsequenz können die dann mit sowas irgendwie leichter und schneller und flexibler umsetzen, als wenn sie Sets bauen oder on Location drehen. Was natürlich, klar, also die Original-Star Wars-Filme leben sehr stark davon, oder auch in was für Locations da gedreht worden ist. Aber wenn du da überlegst, dass das hier natürlich ein geringeres Budget ist und du überlegen musst, wie kannst du so eine Serie mit so einem Setting machen, wo du versuchst, möglichst auch verschiedene Schauplätze zu haben, es ist ganz schwierig, das auf einem relativ geringen Budget zu machen. Also nicht, dass das jetzt billig ist und dass die Technik billig ist, aber es ist natürlich günstiger, mit einmal einen großen Screen anzuschaffen, den man für sowas verwenden kann, und dann damit zu drehen, als jetzt, weiß Gott, wo immer on Location zu drehen. Weil sonst hast du nämlich den Effekt, ich weiß nicht, ob du dich an Star Trek Next Generation erinnern kannst oder überhaupt die Star Trek-Serien, wie dann einfach da die Außenmissionen aussehen, die dann immer diese Styroporfelsen oder das immer gleiche Dorfset, egal auf welchem Planeten sie sind, sehen die Häuser immer gleich aus. Da wird dann halt nur einmal ein Baum dahin oder ein Baum hier hingestellt und das war's. Das ist halt eben schon faszinierend, was einfach wie toll das Ganze auch aussieht.
Ja, es sieht gut aus und es ist auch halt alles sehr, sehr hochauflösend und scharf und gestochen scharf so. Ne? Also es sieht, man kann auch wirklich, ich meine, das ist ja auch mittlerweile schon Standard in vielen Serien. Das hat mich auch schon so überrascht bei Mindhunter, wie viele die da digital gemacht haben, was du überhaupt nicht siehst.
Ja.
Und was auch teilweise auch so ein bisschen verspielt ist, weil es auch over the top, also so ein bisschen über Stil hinausschießt, um dann so eine historische Akkuratesse zu erzeugen. Aber es ist trotzdem so diese Verschmelzung von abgefilmt und digital CGI. Ist extrem gut, also insgesamt glaube ich auch schon, hat sich sehr auf einem sehr hohes Niveau entwickelt schon.
Ja. Was ich noch eine super Entscheidung finde, ist der Abspann. Also ich habe es lange, kann mich nicht erinnern, also ich bin, muss sagen, ich habe ein großes Faible dafür und ich finde es schade, dass das so ein bisschen aus der Mode geraten ist. Der Vorspann, der wirklich so künstlerisch gestalteter Vorspann, das hat man heutzutage leider fast gar nicht mehr in großen Kinofilmen. Und stattdessen gibt's ja jetzt immer diesen doppelten Abspann, weil der Vorspann und auch eine animierte Sequenz gibt's jetzt mittlerweile oft vor dem eigentlichen Abschlusscredits in so Blockbuster-Filmen. Und bei Comic-Verfilmungen kommt dann gerne die erste losgelöste Szene, kommt dann zwischen den beiden Abspänen. Diese Serie macht was ganz Tolles im Abspann, was einen dazu verleitet, dann da sitzen zu bleiben und sich das weiter anzugucken und nichts zu überspringen. Es werden nämlich Konzeptgrafiken, so Entwürfe von Szenerien und so weiter, so Zeichnungen werden, die passend immer zur Folge sind. Teilweise merkt man, sind die sehr nah dran, wie es im Schluss aussah. Manchmal ist es auch noch ein bisschen weiter entfernt. Und ich das ist zum Beispiel was, das kann ich mir als Bildband kaufen. Ey. Diese Grafiken, diese Illustrationen von, da bin ich auch nicht ganz sicher, ob das Konzeptgrafiken sind oder ob es nicht teilweise auch einfach Illustrationen sind, die gemacht worden sind dafür, nur für den Zweck. Also, weil es sieht super aus. Und das fand ich, ist halt auch so ein schönes, stimmungsvolles Element und dazu dann auch immer das Endtheme, das auch so, was, ich weiß nicht genau, was da für Instrumente zum Einsatz kommen, aber es hat was Westernmäßiges.
Ja, stimmt. Das ist auch was für mich so ein bisschen Star Wars ausmacht. Das gab's bei den, wie waren das nochmal? Ich glaube, als die Remakes kamen, da wurde doch auch ein Riesenaufwand betrieben. Wie war das denn gab's da schon Websites, wo irgendwie auch so vorgeführt wurde, so was sie verändert haben und dann mit allen möglichen Zeichnungen und allem drum und dran auch so sehr detailliert. Und aber auch, wenn ich das jetzt richtig erinnere, bei so Spielen wie Rebel Assault und so, da gab's doch auch immer so Zusatzmaterial oder so irgendwie so in den Booklets irgendwelche Zeichnungen, so Sachen, so Zusatzmaterial, was man sich gerne angeschaut hat einfach.
Ja, auch das ist was ich ungeheuer mit dem Star Wars Rollenspiel verbinde, weil dieses damals von der Firma West End Games lizenzierte Spiel hat auch viele Illustrationen verwendet, die teilweise Konzeptgrafiken waren für die Filme. Und dann auch so, dann teilweise waren das auch so Bilder, die nicht hundertprozentig gepasst haben. Also es gibt so zum Beispiel so ein Bild von Chewbacca, der da vollkommen anders aussieht oder so, auch so ja. von den Figuren. Da gibt es so ein paar Zeichnungen. Das gehört auch schon mit einfach so zu dem ganzen Beiwerk von Star Wars mit dazu. Und auch so klassische, teilweise ein bisschen trashige Science-Fiction-Illustrationen, die dann auch so Cover sind von den ganzen Romanen, den Begleitbüchern, die es ja auch gab von Star Wars. Ne? Also ich finde, da macht The Mandalorian einfach sehr viel richtig. Und ansonsten hat man eben einen geheimnisvollen Protagonisten, dessen Gesicht man nicht sieht. Das, obwohl er prominent besetzt ist. Eigentlich ist das halt eben sehr viel, sehr nah dran an so einem, ja, Clint Eastwood im Spaghetti-Western, ne? Das ist halt so ein bisschen die Dollar-Trilogie, also der namenlose Held, der so hier in dem Fall ist es nicht namenlos, aber praktisch gesichtslos und der dann dort Abenteuer erlebt, in jeder Folge fast ein neues. Wobei, und jetzt können wir mal so ein bisschen auf die Handlung einsteigen, Das ist nämlich das, was sich jetzt, und da kommen wir jetzt hier ein bisschen ins Spoiler-Territorium, aber ich, wie gesagt, ich habe es ja am Anfang erwähnt, man konnte dem ja nicht entgehen und ich glaube jetzt der 3-4 Monate spätere Start in Europa, ich glaube nicht, dass jetzt noch irgendjemand überrascht ist, wenn man zum ersten Mal Baby Yoda sieht. Mhm. Und das ist für mich so schwierig, weil ich mag The Mandalorian fast, würde ich sagen, trotz Baby Yoda und nicht wegen Baby Yoda. Weil Baby Yoda ist so ein Riesenhype und ich hätte das genauso gut gefunden, wenn es erstens ein menschliches Kind gewesen wäre, also dann natürlich logischerweise wahrscheinlich kein Säugling, sondern ein Schauspieler, also auch irgendwas anderes, irgendein anderes Alien, das auch vielleicht nicht so super cute ist. Und ich hätte auch ohne irgendeinen Einfluss von der Macht leben können. Ich habe nicht gebraucht, dass Baby Yoda auch ein Force-User ist und starke, also es wird ja in der zweiten Folge offenbart, ne, dass mhm. Baby Yoda eben auch telekinetische Fähigkeiten hat und ja, eben, wie gesagt, die Macht benutzen kann. Was mich halt eben stört, also das ist halt für mich so ein Faktor, das wäre nicht nötig gewesen, finde ich, für die Qualität, für die Serie. Mhm. Und so süß ich Baby Yoda selber finde, würde ich die Serie auch ohne Baby Yoda gut finden. Und ich weiß nicht, manchmal stört es mich so ein bisschen, weil Baby Yoda ist so eine kalte, fast kalkulierte, nein, was heißt fast, relativ kalkulierte Geschichte, wobei Disney entweder überfordert war von dem Hype oder aber nicht vorbereitet oder gesagt hat, nee, wir brauchen kein Merchandise, weil wir wollen nicht durch Merchandise Baby Yoda spoilen, weil das ist halt so, dass jetzt für Baby Yoda, ich glaube, bis heute noch keine richtigen irgendwie, was du da an Puppen verkaufen kannst, an Stofftieren, wenn du es gut machst. Und da ist da ist Disney, glaube ich, ein bisschen hinterher, was da für ein Bedarf oder für eine Nachfrage auf einmal nachherrschte, als The Mandalorian eben rauskam und die Figur revealed worden ist. Ja, wie gesagt, ich habe dann gleich gespaltenes Verhältnis zu, aber das zieht sich eben dann durch die ganze Staffel, ne? Also das Verhältnis und die Story und was dann in der dritten Folge passiert, nämlich dass der Mandalorian eben mit seinem Kodex bricht oder mit seinem Kopfgeldjäger, mit seinem Auftrag bricht und gegen seinen Auftraggeber handelt, weil er nämlich fürchtet, dass dem Baby was angetan wird und deswegen empfiehlt er sozusagen zurück und ja, und das ist halt so die Rahmenhandlung für den gesamten Rest der Staffel, dass er eben auf der Flucht ist vor den Auftraggebern und Hintermännern von seinem Auftraggeber.
Ja, ich weiß nicht, also diese Cuteness, das stört mich schon auch ein bisschen, also das ist auch, ich könnte mir vorstellen, dass mich diese Figur, auch wenn ich jetzt die Serie weitergucke, auch zu nerven beginnt. Wobei ich das mit der Macht jetzt nicht so schlimm fand. Das fand ich ganz interessant so von der Mythologie her, weil da ja dadurch gesagt wird, dass er schon, dass quasi so die Yoda-Rasse schon halt als kleines Kind quasi Macht hat, oder dass die da in diesen dieser Yoda, was ist Yoda eigentlich die Rasse oder ist Yoda?
Ja, deswegen, das, der ja, Name? Beides. Das ist nämlich der Punkt, weil von der Timeline her kann das natürlich
der Meister Yoda ist ja schon gestorben, ja.
Richtig. Und es kann nicht ein junger Yoda sein, sondern es ist ein Kind der gleichen Spezies und die Spezies heißt halt lustigerweise auch Yoda, was irgendwie aber auch ein bisschen bescheuert ist, dass dann die Figur so heißt wie ihre Rasse. So, das ist so wie der Herr Mensch.
Ja, also ich würde mich halt dafür interessieren, mehr über diese Rasse zu erfahren, weil ich das Gefühl habe, vielleicht, also ich kenne mich jetzt auch nicht so sehr aus, aber ich habe das Gefühl, man weiß auch nicht so viel, so was ist jetzt Yoda für eine Spezies. Es gibt, wenn ich mich erinnere an Episode 1 oder 2, da gibt es ja diesen Rat der Jedi-Meister, wo auch, glaube ich,
Da sitzt noch ein anderer Yoda, anderer Yoda
noch ein
drin.
anderer Yoda oder ein weiblicher Yoda sogar auch drin, ich weiß es nicht mehr genau.
Es gibt auch einen weiblichen, meine ich ja.
Aber es gibt höchstens 3 oder 4 Yodas, glaube ich, in dem ganzen Film. Also es gibt ja jetzt nicht einen, oder? Gibt es irgendwo sogar einen Planeten oder ein Volk von Jodas, was gezeigt wird? Ich weiß es nicht. Also wenn er da in die Richtung irgendwie so ein bisschen was erklären würde oder so ein bisschen mehr über die Jodas erzählen würde, das würde ich noch akzeptieren. Das fände ich noch okay. Ansonsten finde ich, wie gesagt, eher, habe ich ja schon vorhin gesagt, diese Reste des Imperiums und dann auch diese abgewrackten Stormtrooper, die da den Client beschützen, ganz cool. Und auch so die Situation halt, dass es irgendwie so diese so Warlords oder so halt vereinzelte Generäle offenbar gibt, die noch so Macht an sich gerissen haben, aber halt kein geordnetes Imperium mehr. Und auch das Dritte, wo ich jetzt auch so aus der Sicht desjenigen, der es sich noch anschauen wird, ist natürlich die Frage, was ist mit der New Republic? Spielt die jetzt auch noch eine größere Rolle? Oder wird man da jetzt auch noch 1 oder 2 Leute kennenlernen? Da gibt es, glaube ich, einiges an Potenzial.
Ja, also ich bin auch mal gespannt, wie es weitergeht. Auch wenn ich jetzt fürchte, dass es noch eine Weile dauern wird, bis eine zweite Staffel kommt. Einfach weil auch die Corona-Krise wahrscheinlich auch ja, fortlaufende Fernsehproduktionen durchaus verzögern wird. Und jetzt nicht nur Kinofilme, die jetzt nicht ins Kino kommen und sondern erst später. Oder auch interessant, und sorry, ich drifte gerade ab, aber es wurden auch schon Filme, die jetzt noch im Kino waren, schon veröffentlicht oder früher veröffentlicht, eben weil die Leute jetzt nicht ins Kino, nicht auch selbst in Amerika demnächst nicht mehr ins Kino gehen können. Und es gibt sogar Überlegungen, dass so Sachen wie denn der zweite Wonder Woman-Film womöglich sogar direkt beim Streaming landen könnte. Naja, wie auch immer, nicht nur das, und dass man jetzt viel Zeit hat, einfach Content aufzuholen. Wir werden wahrscheinlich noch mehr Zeit haben, Content aufzuholen, wenn dann Sachen, die eigentlich hätten im Herbst oder im Winter kommen sollen, dann womöglich erst im nächsten Jahr veröffentlicht werden. Das war Überpop Folge 83. Die nächste Folge erscheint voraussichtlich in 2 Wochen am Sonntag, den 12. April. Und darin werden wir den Comic Kinderland von Marvel besprechen, sowie einige Entdeckungen, die wir auf anderen Streamingdiensten, anderen als Disney Plus, Netflix oder Amazon gemacht haben. Und zwar wollen wir insbesondere Mubi testen. Und den Dienst Kino on Demand, den ich bereits auf unserer Facebook-Seite erwähnt habe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!